Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Eine Forschungsgruppe aus Heidelberg hat heute einen neuen Bluttest für Brustkrebs vorgestellt. Gleich mehr dazu im Interview mit einer der Entwicklerinnen. Außerdem berichten wir über eine israelische Raumsonde, die in der kommenden Nacht zum Mond starten soll. Und wir gehen der Frage nach, wie Risikobewertung zu einem zum Beispiel Lebensmittelkeim funktioniert, wenn die Studienlage dazu lückenhaft oder sogar widersprüchlich ist. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Ein Forschungsteam am Universitätsklinikum Heidelberg hat nach eigenen Angaben einen Test entwickelt, mit dem sich allein anhand von kleinen Blutproben eine Brustkrebserkrankung erkennen lässt. Der Test basiert auf dem Prinzip der sogenannten Flüssigbiopsie. Dabei wird in Körperflüssigkeiten, in diesem Fall Blut, nach Botenstoffen gesucht, die von Tumorzellen abgegeben werden. Ich habe vor der Sendung mit einer der Projektleiterinnen telefoniert, Sarah Schott vom Universitätsklinikum Heidelberg. Meine erste Frage war: Vor einem Jahr wurde im Fachmagazin Science bereits ein Tumortest auf der Basis von Liquid Biopsy beschrieben. Was ist das Neue an Ihrem jetzt vorgestellten Test?
Genau, also der Liquid Biopsy-Test, der aus USA kam, befasst sich ja mit 8 Entitäten. Die haben einen anderen Ansatz als den wir jetzt primär gewählt haben. Sie untersuchen Free-DNA. Bei uns ist es eben im Endeffekt so, dass wir uns primär mit Mikro-RNA und Methylierungsmarker beschäftigt haben. Also sprich, eine andere Art von Liquid Biopsy über den Begriff, der im Blut auch nachweisbar ist.
Ist dieser neue Test denn jetzt ein Meilenstein, eine Revolution oder eher eine Fortentwicklung in einer längeren Entwicklungsgeschichte?
Genau, also es ist definitiv ein längerer Entwicklungsschritt. Es ist ja so, dass an der Universitätsfrauenklinik schon über 10 Jahre in diesem Bereich geforscht wird und nun eben unterschiedliche Marker, die auch im Rahmen von vielen Doktorarbeiten untersucht wurden, zusammengeführt haben, um tatsächlich auch eine Anwendungsstrategie zu entwickeln, dass sie eben nicht nur nach einem Teil der Liquid Biopsy gucken, sondern eben ganz viele verschiedene Marker kombinieren.
Die Trefferquote dieses neuen Tests, sie liegt ja laut Ihren Angaben für Brustkrebspatientinnen unter 50 bei über 80%, für betroffene Frauen über 50 bei ungefähr 60%. Was ist denn mit falsch positiven Fällen? Also wie oft schlägt dieser Test auch bei gesunden Alarm?
Wir haben sehr viele unterschiedliche Ansatzstudien gemacht, eben auch Studien in Hochrisikokollektiven, sei es bei Frauen, die eben eine familiäre Geschichte mit sich bringen. Und da haben wir ganz unterschiedliche Sensitivitäten oder eben auch Trefferquoten. Und bei uns basiert das ganze System auf einem Machine Learning Prozess, also so einem Algorithmus, der natürlich auch trainiert wird. Und man durch diese vielen verschiedenen Studienerkenntnisse und vielen verschiedenen Untersuchungen eben eine Treffgenauigkeit erzielen kann. Und das ist eben auch abhängig von den Subgruppen, und je mehr Frauen wir untersuchen oder je größer die Studien sind, desto mehr kann man natürlich auch einen Test entwickeln, der eben für jede Frau anwendbar ist. Aber in der ersten Phase muss man natürlich gucken, welche Marker sind vielleicht auch anders zu gewichten in anderen Subgruppen. Und da ist das Alter ein relativ wichtiger Faktor, dass man einfach sagen kann, okay, bei älteren Frauen jetzt über 50 sind eben auch diese Marker, die wir gefunden haben, anders zu gewichten. Und so ist es eben auch bei Hochrisikofrauen anders und bei Frauen, die im Endeffekt vielleicht auch unter 40 sind. Und deshalb kriegt man da unterschiedliche Gewichtungen.
Was bedeutet das konkret? In welchen Fällen könnte dieser Test künftig besonders hilfreich sein oder sogar gängige Verfahren wie Mammographie vielleicht ersetzen?
Also ich glaube, wir wollen gar nicht von Ersetzen sprechen, weil jede Diagnostik ja ihre Daseinsberechtigung hat. Und eben, das wissen wir ja gerade, wenn wir die Mammographie, das MRT und die Sonographie anschauen, dass es eben Tumoren gibt, die man in der Mammographie ganz, ganz gut detektieren kann. Und es gibt andere Tumoren, die sieht man überhaupt nicht. Und das Gleiche gilt ja für die Sonographie und auch das MRT. Unser Ziel ist es einfach, eine neue Diagnosesäule aufzumachen, dass man sagt, okay, wir haben eine Ergänzung, wir haben eine Erweiterung der uns zur Verfügung stehenden Verfahren. Wir haben vielleicht ein Diagnoseverfahren, das man eben Frauen anbieten kann, die sonst vielleicht eben diese Diagnostik nicht bekommen. Gerade natürlich auch Frauen in Hochrisikosituationen, bei denen man empfiehlt, sich regelmäßig einer intensiveren Vorsorge zu unterziehen.
Die Studie ist ja noch nicht abgeschlossen. Wieso haben Sie sich jetzt entschieden, die zum jetzigen Zeitpunkt schon so öffentlich vorzustellen?
Im Endeffekt ist es so, dass es ein langer Weg ist, ein marktfähiges Produkt zu bekommen. Wenn man ein Medikament zulässt, ist es ja auch so, dass man mit einer Phase 1 beginnt und dann auch in der Anwendung fortlaufende Studien durchführt. Und genauso wird es auch für dieses Produkt sein, dass es eben auch, wenn es laufende Studien sind, noch fortlaufende Studien geben wird, die dann diesen Einsatz auch spezifizieren werden. Und wir wollen natürlich auch schauen, wie verhalten sich die Marker beispielsweise unter neoadjuvanter Chemotherapie, verhalten sie sich im Langzeitverlauf? Und wir wollen natürlich Langzeiterkenntnisse auch für die Nachsorge gewinnen. Denn wichtig ist es ja auch, dass wir sagen können, welchen Effekt haben Therapien und was kann man vielleicht auch langfristig für Therapieerweiterung aus dem Blut hervorziehen und eben rauslesen, um dann Frauen noch eine zielgerichtetere Therapie angedeihen zu lassen.
Sarah Schott von der Uniklinik Heidelberg über einen neuen Bluttest für Brustkrebs, der im Herbst marktreif sein soll. Die Qualität der Telefonverbindung bitten wir zu entschuldigen. Wer 2019 zum Mond fliegt, der kommt zu spät. Zu spät zumindest für eine Siegprämie. Google hat seinen Luna X Prize im vergangenen Jahr eingestellt. Wieder und wieder war die Frist verlängert worden, auf schließlich mehr als 10 Jahre. Aber keinem Wettbewerbsteilnehmer gelang, was gefordert war, als privates Team eine mobile Sonde auf die Mondoberfläche zu schicken. Liefe die Ausschreibung noch, würde sie jetzt wohl eine Mannschaft aus Israel gewinnen. Um 2.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll die Raumsonde in der Nacht zum Freitag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral abheben. Guido Meyer über die mutmaßlichen Sieger eines Wettbewerbs, den es gar nicht mehr gibt.
2007 war die Welt noch in Ordnung. Die XPRIZE Foundation gab ihren neuesten Wettbewerb bekannt. Wer es schafft, binnen 10 Jahren eine Sonde auf den Mond zu fliegen und sie dort fahren, rollen, hüpfen oder wie auch immer die Oberfläche erkunden zu lassen, der gewinnt. Peter Diamandis, der Vorsitzende der XPRIZE Stiftung, war von der Resonanz damals ganz begeistert.
Es war unglaublich. 72 Stunden nach Bekanntgabe hatten uns bereits mehr als 125 Teams aus 23 Ländern kontaktiert. Damit hätte ich nie gerechnet. Der erste Preis beträgt 20 Millionen US-Dollar. Die Ausschreibung läuft bis zum 31. Dezember 2014.
Doch die Reise selbst zum nächsten Nachbarn der Erde im All ist holprig. Auf die erste Begeisterung folgte die große Ernüchterung. Mehr und mehr Teams sprangen ab. Erst 2010, 3 Jahre nach Beginn der Ausschreibung, haben sich noch Nachzügler aus Israel angemeldet.
Wir waren das letzte Team, das sich für den Wettbewerb angemeldet hat. Und jetzt sind wir die Ersten, die mit SpaceX einen Startvertrag abgeschlossen haben. Leider wurde dieser Wettlauf zum Mond mittlerweile für beendet erklärt. Aber wir haben entschieden, trotzdem hinzufliegen.
Wir, das ist das Team Space EL, das Jonathan Weintraub vor 9 Jahren mitgegründet hat. An Bord einer Falcon 9 Trägerrakete von SpaceX soll die israelische Mondsonde jetzt abheben. Denn ein eigenes Startvehikel war nicht Bedingung des Luna X Prizes. Wie die Sonde zum Mond kommt, ist egal, nur hin muss sie.
Wir haben uns für eine Mitfluggelegenheit entschieden. Die Kosten für den Start werden auf verschiedene Satelliten verteilt, die alle ins All sollen. So wird es für jeden billiger.
Auch die Größe der Sonde von Space EL sorgt für geringe Startkosten. Der Mondlander ist nur so groß wie ein Couchtisch. Damit ist es die kleinste Sonde, die jemals auf dem Mond landen soll.
Das Problem ist nur, dass mit der Startrakete niemand außer uns zum Mond fliegen will. Alle anderen Satelliten der Falcon 9 sollen im Erdorbit bleiben. Also mussten wir uns eine Flugbahn ausdenken, auf der unsere Sonde früher oder später vom Mond eingefangen wird. Denn Triebwerke, um aus eigener Kraft hinzufliegen, hat sie nicht.
Bereshit ist der Name von Israels Mondsonde, übersetzt Genesis. Was da zum Mond fliegen soll, besteht nicht aus Mutterschiff und Lander, sondern ist nur ein einziges Stück Hardware, nämlich der Lander selbst. Wenn Bereshit sich seinem Ziel nähert, ist deshalb keine Stufentrennung erforderlich.
Wir fliegen einige Ellipsen um die Erde herum. Der am weitesten entfernte Punkt dieser Ellipsen verschiebt sich bei jedem Umlauf mehr und mehr Richtung Mondumlaufbahn. Der Mond selbst ist aber noch gar nicht da. Erst bei der dritten Ellipse treffen sich Sonde und Mond und unser Lander wird von der Anziehungskraft des Mondes eingefangen und auf eine Umlaufbahn gezwungen. Deswegen dauert unsere Anreise zum Mond nicht 3 Tage wie üblich, sondern mehrere Monate.
Gelingt die Landung mit den Bremstriebwerken, hat Bereshit auch noch ein paar wissenschaftliche Aufgaben vor sich. Dazu steuert das Weizmann-Institut im israelischen Rehovot ein Experiment bei.
Die Erde hat ein Magnetfeld, deswegen zeigt die Kompassnadel immer nach Norden. Da der Mond aber keinen flüssigen Eisenkern hat, fehlt ihm ein daraus resultierendes magnetisches Feld. In abgekühltem Mondgestein sind jedoch Magnetfeldlinien aus der heißen Frühphase des Mondes eingefroren. Indem wir sie untersuchen, erfahren wir etwas über die Entstehung des Mondes.
2 Tage soll der Lander auf der Mondoberfläche durchhalten, bevor seine Batterien in die Knie gehen. Wenn alles wie geplant klappt, wäre das ein beachtlicher Erfolg für Israels Raumfahrt.
Ein Beitrag von Guido Meyer. Das Bundesamt für Risikobewertung, kurz BfR, kümmert sich um viele Dinge. Resistente Keime, Vergiftungen bei Kindern, gefährliche Chemikalien. Manchmal ist die Datenlage klar, aber in den meisten Fällen gibt es Unsicherheiten. Und trotzdem müssen am Ende Entscheidungen getroffen werden. Heute und morgen treffen sich internationale Expertinnen und Experten beim BfR in Berlin, um über den richtigen Umgang mit dieser Unsicherheit in der Risikobewertung zu diskutieren. Mein Kollege Volkert Wildermuth stellt 2 Fallbeispiele der Tagung vor.
Finnen essen gerne Lachs und anderen Fisch. Nicht nur frisch, auch geräuchert, eingelegt, gesalzen. Leider enthalten die Produkte im Supermarkt in seltenen Fällen Listerien, Bakterien, die gerade bei älteren Menschen schwere Lebensmittelvergiftungen verursachen können. Ungefähr 12 Fälle gibt es jedes Jahr in Finnland und die Zahlen steigen langsam. Jukka Ranta von der finnischen Lebensmittelbehörde möchte hier etwas unternehmen. Aber noch ist gar nicht klar, worauf der Anstieg zurückzuführen ist.
Es könnte an der wachsenden Zahl älterer Menschen liegen, die einfach empfindlicher auf Listerien reagieren. Vielleicht verhalten sich ältere Menschen aber auch anders, sind zum Beispiel nicht so sorgfältig, wenn es darum geht, Fisch kühl zu lagern. Es ist nicht klar, welcher Effekt größer ist.
Leider gab es keine Studie, die direkt das Verhalten älterer Menschen mit der Listerieninfektion verglich. Also sichtete Jukka Ranta bereits vorhandene Datenbanken zur Bevölkerung Finnlands, zur Belastung von Fisch mit Listerien, sogar Ernährungstagebücher und kombinierte die Informationen in einem Modell im Computer.
Actually in the older age group, they are more likely to buy these products.
Ältere Finnen kaufen etwas mehr Fisch. Vor allem aber essen sie ihn dann über mehr Tage, als das jüngere Menschen tun. Das erhöht das Risiko, dass sich die Bakterien vermehren.
Daten clever kombinieren, das ist ein Weg, Unsicherheit zu verringern. Manchmal gibt es aber noch gar keine Daten zu einer Frage. Wenn Pharmaunternehmen nach neuen Wirkstoffen suchen, dann wollen sie oft wissen, ob bestimmte Substanzen gut verträglich sind. Und zwar noch bevor sie sich überhaupt die Mühe machen, sie auch wirklich zu synthetisieren. Hier kann James Ressman weiterhelfen. Der Chemieingenieur an der Ohio State University entwickelt mathematische Modelle, die komplexe Eigenschaften von Molekülen vorhersagen. Etwa, ob sie hautreizend sind.
The basic idea is you find molecules that are as similar as possible to the molecule that you have.
Im Grunde suchen wir nach ähnlichen Molekülen zu solchen, die schon untersucht wurden. Und hier kommt die Unsicherheit ins Spiel. Denn woher wissen wir, auf welche Art der Ähnlichkeit es ankommt? Und wie schätzt man ab, wie ähnlich Moleküle sind?
Zumal auch die Rohdaten oft in sich widersprüchlich sind. James Ressman füttert sein mathematisches Modell mit Informationen zu Tausenden von Substanzen. Am Ende der komplexen Analysen kann er dann Aussagen treffen wie:
I predict this compound to be a skin sensitizer.
Ich sage voraus, diese Substanz wird die Haut reizen. Und ich bin mir zu 80-90% sicher. Oder auch nur zu 60-80%.
Dieses Maß an Sicherheit reicht für Unternehmen aus, eine konkrete Substanz eher nicht weiter zu verfolgen. Bevor ein anderer Wirkstoff dann am Ende tatsächlich zugelassen wird, müsste er seine Ungefährlichkeit in echten Experimenten belegen, die nebenbei natürlich auch mit Unsicherheiten behaftet sind. Und die müssen die Regulierungsbehörden natürlich bei ihren Entscheidungen mit einbeziehen, so Jukka Ranta.
Man muss die Unsicherheiten der verschiedenen Alternativen kennen, um sie vernünftig abwägen zu können. Aber wenn man eine Entscheidung gefällt hat, dann sollte man der Öffentlichkeit klare Handlungsanweisungen geben.
Risikobewertung bei unsicherer Datenlage, Volkert Wildermuth mit 2 Beispielen dazu. Was diese Unsicherheit konkret für die Arbeit des Bundesinstituts für Risikobewertung bedeutet, darüber habe ich vor der Sendung mit Matthias Greiner gesprochen, Leiter der Abteilung Exposition am BfR. Zu Beginn haben wir über den EHEC-Ausbruch in Deutschland 2011 geredet. Welche Lebensmittel damals mit den Bakterien verunreinigt waren, war lange unklar. Erst waren Gurken im Verdacht, später Sprossen. Ich habe Matthias Greiner gebeten, kurz nachzuzeichnen, wie das BfR in dieser Situation vorgegangen ist, um schrittweise das Risiko abzuschätzen und gegenüber Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit zu kommunizieren.
Wir haben in dieser Situation natürlich erstmal ein sehr breites Spektrum von Lebensmitteln im Fokus gehabt, um einfach sicherzustellen, dass hier nichts übersehen wird. Und erst wenn die Informationsdichte zunimmt, wenn die Datenlage sich verbessert, ist man in der Lage, dann eben auch auf ein bestimmtes Lebensmittel zu fokussieren und dann eben auch präzisere Aussagen zu treffen.
Wenn noch nicht klar ist, wie groß das Risiko durch so einen Erreger oder eine Substanz ist, wird die Risikobewertung dann fortlaufend angepasst? Ist das also ein kontinuierlicher Prozess?
Ganz genau. Die Risikobewertung ist immer ein kontinuierlicher Prozess, einfach auch, weil zum Beispiel in einer Ausbruchssituation ja natürlich im Stundentakt die Datenlage sich verändert, im Zweifelsfall auch sich verbessert, weil einfach mehr Informationen zur Verfügung steht. Aber das gilt eigentlich auch bei ganz normalen Risikobewertungen, die jetzt nicht in einer Ausbruchssituation durchgeführt werden. Auch hier ändert sich teilweise die wissenschaftliche Erkenntnis, sodass also wenn wirklich wichtige neue Erkenntnisse oder neue Daten vorliegen, natürlich auch Bewertungen nochmal überarbeitet werden.
Transparenz bezüglich Unsicherheiten in der Informationslage einerseits, die ja häufig auftreten, und andererseits die Erwartung verlässlicher Bewertungen. Wie schwer ist dieser Balanceakt in der Risikokommunikation?
Unsere Risikobewertungen werden in einem Entscheidungskontext abgegeben. Wir selbst treffen nicht diese Entscheidung, aber unsere Risikobewertungen sollen diese Entscheidung so gut wie es geht unterstützen. Und diese Kommunikation ist ganz wichtig. Und hier ist es gerade wichtig, auch über die Unsicherheiten einer wissenschaftlichen Bewertung mit zu kommunizieren, weil letztendlich haben alle Entscheidungsträger eines gemeinsam. Sie treffen Entscheidungen unter Unsicherheiten. Und unser Job in der Wissenschaft ist es, nicht nur die bestmögliche wissenschaftliche Erklärung zu liefern, sondern auch ganz offen und transparent die Grenzen des Wissens und die Unsicherheiten darzustellen.
Wenn wir von dieser kommunikativen Ebene auf die wissenschaftliche oder Bewertungsebene wechseln, wie kann die Unsicherheit oder andersrum gefragt die Zuverlässigkeit einer Datenbasis vor einer Risikobewertung überhaupt geprüft werden?
Ja, ein wichtiger Punkt hierbei sind die Messverfahren. Alle Bewertungen basieren ja auf Daten und die Daten kommen durch Messverfahren zustande. Und wir schauen uns zum Beispiel an, am Beispiel Kontaminationen in Lebensmitteln, schauen wir uns an, was sind die Messverfahren? Welche Bestimmungsgrenzen haben die? Welche Nachweisgrenzen haben die? Und die Ergebnisse, die aus solchen Messverfahren herauskommen, die dann Grundlage für unsere Bewertung sind, werden eben auch hinsichtlich dieser Nachweis- und Bestimmungsgrenzen interpretiert. Das ist eine ganz wichtige Quelle von Unsicherheiten. Es gibt Situationen, wo die Datenbasis eigentlich für eine abschließende gesundheitliche Bewertung noch nicht ausreicht. Aber eigentlich ist das relativ selten der Fall. Auch unter einer schlechten Datenlage müssen wir in der Lage sein, zumindest eine Aussage zu treffen, eine erste orientierende Aussage. Natürlich sind dann in solchen Fällen die Unsicherheiten ganz besonders groß und in der Regel weisen wir dann auch ganz klar darauf hin, welche Daten, welche Forschung, welche Ergebnisse eigentlich noch fehlen, um hier wirklich zu einer besseren Aussage zu kommen.
Was geschieht denn dann in solchen Fällen? Werden dann gezielt Studien beauftragt oder vom BfR vielleicht sogar selbst durchgeführt, um eben die Basis für eine bessere Risikobewertung zu legen? Oder wird eher abgewartet, bis sich die Studienlage verbessert?
Ja, das ist ganz oft der Fall, dass wir auch aktiv Forschung betreiben. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die sogenannten Prozesskontaminanten. Das sind also Stoffe, die entwickeln sich in den Lebensmitteln erst unter Erhitzung. Acrylamid ist da ein gutes Beispiel. Da ist die Datenlage zum Beispiel auch relativ schlecht. Und wir haben am BfR die sogenannte MIL-Studie. Das ist die erste deutsche Total-Diet-Studie, wo wir unter vielen anderen Fragen auch ganz genau diesen Aspekt untersuchen. Also welche Stoffe bilden sich durch die Zubereitung des Lebensmittels, durch die Erhitzung und müssen dann eben auch bei der Bewertung berücksichtigt werden.
Matthias Greiner vom BfR über die Risikobewertung bei unsicherer Studienlage und die Kommunikation darüber. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen, heute von und mit meinem Kollegen Lucian Haas.
Die Streifen auf dem Fell von Zebras helfen, lästige Insekten fernzuhalten. Diese Theorie gibt es schon länger, doch jetzt haben Forscher aus den USA und Großbritannien sie mit Experimenten bewiesen. Wie sie im Fachmagazin PLOS ONE berichten, filmten sie die Flugbahnen von Bremsen, die sich Pferden und Zebras auf einer Weide näherten. Dabei zeigte sich, dass die Insekten auf den streifenlosen Pferden zielgenau landeten, bei den gestreiften Zebras aber Probleme mit einem koordinierten Landeanflug hatten. Unterm Strich ließen sich rund ein Viertel weniger Bremsen auf den Zebras nieder. Als die Forscher den Pferden dann eine schwarz-weiß gestreifte Decke überzogen, wurden auch sie weniger von Bremsen belästigt. Einfarbige Pferdedecken, entweder nur schwarz oder nur weiß, hatten keine ablenkende Wirkung auf die Bremsen.
Salz beeinflusst allergische Immunreaktionen.
Hautkrankheiten wie eine Neurodermitis gelten als multifaktoriell. Verschiedenste Einflüsse tragen dazu bei, dass das Immunsystem aus dem Ruder läuft. Forscher der TU München berichten im Fachjournal Science Translational Medicine, dass offenbar auch Salz bei Neurodermitis eine Rolle spielt. Experimente zeigten, dass Kochsalz, also Natriumchlorid, bestimmte T-Zellen des Immunsystems in einen Zustand versetzen, in dem sie vermehrt entzündungsfördernde Botenstoffe ausschütten. Bei einer verringerten Salzkonzentration im Umfeld der Zellen ging diese Reaktion wieder zurück. Weitere Studien sollen nun erkunden, ob eine salzarme Ernährung den Verlauf einer Neurodermitis mildern kann.
Fliegen schadet ein Schlafentzug nicht.
Wenn Fliegen der Art Drosophila melanogaster über Tage hinweg wach gehalten werden, hat das keine negativen Folgen. Die Tiere bleiben genauso fit und leben genauso lang wie Fliegen, die zwischenzeitlich schlafen. Diesen überraschenden Fund beschreiben britische Forscher im Fachmagazin Science Advances. Sie hatten zuvor entsprechende Experimente gemacht. Interessant ist die Beobachtung, weil sie neue Fragen über die Rolle und die Evolution des Schlafes aufwirft. Bisher waren Biologen davon ausgegangen, dass kein Tier ohne Schlaf auskommt. Schlafentzug gilt allgemein als gesundheitsschädlich, doch offenbar gibt es Ausnahmen.
Fledermäuse bergen gefährliche Influenza-Viren.
Influenza-Viren sind für die jährlich wiederkehrenden Grippewellen verantwortlich. Vor 6 Jahren entdeckten Forscher, dass manche Fledermäuse in Südamerika neue Typen von Influenza-Viren in sich tragen. Allerdings blieb unklar, ob diese Virusvarianten auch den Menschen infizieren können. Dass sie das tun, haben Forscher der Universität Zürich jetzt mit Versuchen an humanen Zellen im Labor bestätigt. Das berichten sie im Fachmagazin Nature. Eine Übertragung der Influenza von Fledermäusen auf Menschen in der freien Natur ist bisher aber nicht bekannt. Die neuen Virustypen dringen über andere Mechanismen in die Zellen ein als die normalen Grippeviren. Und diese Wege funktionieren auch bei den Zelltypen vieler Nutztiere. Eine potenzielle Grippeepidemie könnte also Mensch und Tier gleichermaßen erfassen.
Der Neptun hat einen weiteren Mond.
Bisher ging man davon aus, dass der Planet Neptun 13 Monde besitzt. Diese Zählung haben US-Forscher jetzt auf 14 erhöht. Schon 2013 hatte das Team erste Hinweise auf das Vorhandensein dieses Mondes in Bildern des Hubble-Weltraumteleskops entdeckt. Jetzt lieferten die Forscher im Fachmagazin Nature auf Basis neuer Aufnahmen die Bestätigung samt weiterer Details.
Sternzeit. 21. Februar. Warum Satelliten nicht vom Himmel fallen? Bei ihrer Beschreibung der physikalischen Vorgänge im Universum unterscheiden Forscher 4 verschiedene Kräfte oder Wechselwirkungen. Die starke Kernkraft hält die Bestandteile der Atomkerne zusammen. Die elektromagnetische Kraft bindet Elektronen an den Atomkern. Die schwache Kernkraft lässt den radioaktiven Zerfall einzelner Elementarteilchen zu, also ihre Aufspaltung und Umwandlung in andere Teilchen, und die Schwerkraft hält die Materie zusammen. Während beide Kernkräfte nur über sehr kurze Distanzen innerhalb des Atomkerns wirken, reichen elektromagnetische Kraft und Schwerkraft theoretisch unendlich weit. Allerdings kommen elektrische Ladungen sowohl positiv als auch negativ vor, sodass sie sich bei größeren Materieansammlungen in aller Regel gegenseitig neutralisieren. So besitzt im Endeffekt nur die Schwerkraft eine unendliche Reichweite. Zum Glück ist sie aber so schwach, dass sie durch andere Einflüsse nachhaltig kompensiert werden kann. Wenn sich zum Beispiel ein künstlicher Satellit schnell genug um die Erde herum bewegt, fällt er nicht vom Himmel, sondern umrundet unseren Planeten. In einer Höhe von 400 Kilometern ist dafür eine Geschwindigkeit von fast 8 Kilometern pro Sekunde erforderlich. So schnell ist auch die internationale Raumstation unterwegs. Dem Mond, der knapp 400.000 Kilometer entfernt ist, reicht dagegen etwa 1 Kilometer pro Sekunde, um oben zu bleiben. Und die Erde stürzt nur deshalb nicht in die Sonne, weil sie fast 30 Kilometer pro Sekunde schnell ist.
Das war Forschung aktuell für heute. Mehr Wissenschaft gibt es heute Abend ab 20.10 Uhr in der Sendung aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Lennart Pyritz. Tschüss, einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.